Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu dieser exklusiven Episode von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen, ich befinde mich mal wieder in Kiel und mir zugeschaltet ist direkt aus Madrid der Gewinner von Phase 2 des Continental Cups in Madrid, Nils Ehlers. Hallo Nils.
Moin Max, ne? Schön hier zu sein, danke.
Bisschen holprige Einleitung, aber der Titel ist einfach etwas lang, aber nichtsdestotrotz ist es ein Titel, also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja, danke schön. Ja, die Erwartungen waren dementsprechend. Also ich glaube, jeder hat ein Stück weit damit gerechnet, dass wir auch erfolgreich hier sein werden. Trotzdem kann man sich natürlich über den Sieg freuen.
Ja, also jeder hat das erwartet. Das sagst du jetzt. Das würde ich jetzt gar nicht so unbedingt so unterschreiben. Aber es ist ja dann doch ein bisschen anders gelaufen. Wir steigen direkt richtig ein, als man das gedacht hätte. Also ich kann dazu die Anekdote erzählen. Ich hatte dir gestern geschrieben, oder vorgestern, ich weiß nicht mal, wann das war, vor dem Spiel von Tole Wickler, als ihr euer erstes Spiel quasi gewonnen hattet gegen Perosit Schweiner, die verletzungsbedingt aufgegeben haben, habe ich schon geschrieben, ach nee, ihr habt ja heute Abend frei. Können wir da nicht was machen? Und dann ist es aber eher andersrum gekommen, weil ich natürlich davon ausgegangen war, dass Tole Wickler das Spiel gewinnen. Haben sie aber nicht gemacht, sondern ihr musstet nachher den Karren aus dem Dreck ziehen. Wie kam das dazu?
Ja, wir sind auch mit dem blauen Auge davongekommen beim Karren aus dem Dreck ziehen, sage ich mal. Ich habe schon gehört, da gab es Live-Ticker-Probleme und ich glaube, der Großteil, eigentlich jeder, der nicht hier live vor Ort war, hat nicht mitbekommen, wie es tatsächlich abgelaufen ist. Aber dazu später mehr. Ja, genau. Ich glaube, es haben viele damit gerechnet, dass Tole Wickler das Ding da rocken werden. Und auch wir saßen dann morgens hier, haben die Nachricht bekommen, okay, die Tschechen geben auf. Denen ging es wohl jetzt nicht. Also es ist jetzt keine schlimme Verletzung, aber die wollten eben einfach nichts weiter riskieren, weil sie ihr Ziel für ihre Nation erreicht hatten. So habe ich es jetzt gehört.
Das Weiterkommen
in die nächste Runde nach Den Haag dann. Und deshalb nicht weiter riskieren wollten, irgendwie sich zu verletzen. Ich glaube, sie haben ja auch bis dato immer das Golden Match gespielt. Oder ich glaube einmal nicht, genau. Ich glaube im Halbfinale einmal, im Viertelfinale einmal nicht. Aber sonst immer. Von daher haben sie sich dann dagegen entschieden. Und dann hieß es hier schon, ja, okay, ja, dann spielen wir heute gar nicht. Und ich meinte dann so, na Moment mal, wenn wir Golden Match haben, dann müssen wir einen nominieren, der das spielen müsste. Und ja, das wären wahrscheinlich dann wir. Und dann hieß es auch so, ja, natürlich, stimmt, aber ja, Tole Wickler schaffen das schon und so. Ne? Also ich glaube, sehr, sehr viele sind davon ausgegangen, dass die beiden das rocken werden. Ja, und so saßen wir dann auch auf der Tribüne, haben die beiden angefeuert. Ja, und erster Satz war ja recht souverän. Also lief er so dahin. Dann dachtest du, okay, ja, läuft Selbstläufer. Und im zweiten Satz kam dann irgendwann der Bruch so, ne? Und dann dachtest du, oh, okay, ist der zweite Satz, die holen schon wieder auf. Am Ende haben sie ja dann sogar nochmal aufgeschlossen gegen Satzende. Dachtest du, ja, jetzt schaffen sie es. Genau, und dann verlieren sie den Satz und im dritten war es dann auch nochmal lange spannend. Und dann sitzt du auf der Tribüne und denkst die ganze Zeit, ja, musst du jetzt heute nochmal spielen oder schaffen die beiden das noch und bist irgendwie total nervös und fieberst mit. Auch mal spannend, so von außen nochmal mitzufiebern mit seinen eigenen Teamkameraden. Das hat so ein bisschen, ja, ein ganz neues Feeling, so, ne? Team Deutschland.
Ja, das macht ja dieses Format so ein bisschen aus, genau, dass man eben irgendwie zusammenspielt. Wie lange war denn Zeit zwischen dem Moment, okay, wir müssen spielen, bis zum Spiel dann?
Ja, im ersten Moment war es tatsächlich für mich sehr hektisch, weil ich gar nicht wusste, wie es jetzt abläuft, weil wir bis dato kein Golden Match hatten. Und wir wurden vorher eben, vorm Turnier hatten wir uns alle mal hingesetzt und gesagt, so, wir haben nur 10 Minuten Zeit, das Team festzulegen, was dann spielt fürs Golden Match. Ja, dementsprechend war ich nach dem Match dann von Tole Wickler ein bisschen aufgeregt. Scheiße, wir haben nur 10 Minuten und wer spielt denn jetzt und wie viel Zeit haben wir überhaupt? Und dann kamen die Trainer zu uns und meinten, ja, traut ihr euch zu spielen? Und dann, also für mich war auf jeden Fall klar zu spielen, für Lars auch. Genau, also von daher haben wir dann gesagt, machen wir. Genau, und dann habe ich mich direkt mit Katha in Verbindung gesetzt. Die war ja auch schon mal hier, unsere Physiotherapeutin, die auch jetzt dieses Mal wieder mit in Madrid war. Genau, dass sie mir noch die Knie taped, nochmal mich einmal kurz gerade macht, nach einer Stunde auf der Tribüne sitzen. Genau, und dann hatten wir aber insgesamt, glaube ich, sogar, das waren 2 Stunden ungefähr. Also es war genug Zeit dann, um sich nochmal entspannt darauf vorzubereiten.
Okay, aber das heißt auch die Trainer haben euch da irgendwie in die Entscheidung mit einbezogen, halbwegs. Also es hat ja wahrscheinlich viele, viele Aspekte dieser Entscheidung, wer spielt jetzt. Einerseits Thule Wickler haben gerade gespielt, ja. Und haben eben das auch verloren. Das reicht ja eigentlich schon. Aber ihr werdet dann doch nochmal gefragt, ob ihr das denn auch machen wollt.
Genau, also wie schon angedeutet, wir hatten uns vor dem Turnier einmal hingesetzt, alle im Team, und haben gesagt, wenn der Fall eintritt, haben wir nur 10 Minuten. Das heißt, lass uns am besten jetzt schon bereden. Ne, wer wäre bereit, sich der Verantwortung zu stellen? Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie beim Fußball Elfmeterschießen. Ne? Wer traut sich da anzutreten, dann, wenn es drauf ankommt? Genau, und da waren wir uns, also hat jeder für sich nochmal sagen können, ne, er ist bereit, und am Ende haben es dann auch alle so gesagt. Ne? Also alle wären bereit, wenn sie denn von den Trainern angesprochen werden oder aufgefordert werden. Und so sind wir auch verblieben, dass wir gesagt haben, okay, die Entscheidung, wer spielt, die dürfen die Trainer entscheiden. Genau, und wir sind aber alle bereit, das zu spielen, auch mit dem Zusatz in gemischten Teams-Konstellationen. So haben wir uns vor dem Turnier verabredet. Man weiß ja nie mit Verletzungen oder was auch immer passiert, ob man dann dazu auch bereit ist. Und genau, in der Situation nach dem Spiel haben wir so ein bisschen rumgescherzt. Ist es jetzt endlich Zeit für Elas Tole, mal auf der internationalen Bühne aufzuschlagen? Ich glaube, gegen das Team, was sehr stark geschottet hat und eigentlich, ich glaube, in unserem Spiel vielleicht 5 Bälle insgesamt geschlagen hat, wäre das vielleicht nicht so die gute Idee gewesen, mit 2 Blockern anzutreten. Also, ja.
Wer wäre bei euch die Abwehrkatze von euch
beiden? Das hätten wir dann klären müssen. Das weiß ich nicht. Hätten wir nochmal im.
Beide laufen durch, bin ich immer ein
Doppelblock Freund von. Einfach, ja.
Ja, also du sagst, das Team, gemischte Teamkonstellation, bei euch gab es das ja jetzt nicht, aber bei den Frauen haben wir das ja jetzt gesehen. Mit Golden Match, Kürzinger, Müller, Schneider, Müller, genau. Ich weiß nicht warum, ich habe das jetzt noch nicht irgendwie nachgefragt, aber da ist es auf jeden Fall vorgekommen.
Ja, nächstes Mal brauchst du 2 Mikros, dann schickst du 1 mit nach Madrid und 1 mit nach Baden, dann kannst du so.
Ja, die waren irgendwie, die hatten einen anderen Zeitplan als ihr, das war alles ein bisschen stressiger. Also Alex hat tatsächlich sein Mikro mit, aber die hatten ein bisschen weniger Zeit. Ja. Sag mal, du hast es gerade schon angesprochen, die Shots, ist das auch das, was die Tschechen so gefährlich gemacht hat? Weil ich sag's ehrlich, ich kenne die beiden gar nicht.
Ja, es sind 2 für World Tour Verhältnisse kleine Spieler. Ich glaube, das ist das Entscheidende am Ende, dass wir noch nie so richtig gegen so ein Team gespielt haben. Das widerspricht so ein bisschen auch unserer Blockfeldabwehrphilosophie, jetzt auf Lars und mich bezogen. Weil wir immer gesagt haben, ne, wenn der Ball nicht 4 Meter weg ist vom Netz und rübergebaggert wird, dann bleibe ich vorne am Netz und blocke. Und Lars sammelt hinten die Shots ein. Gegen das Team im ersten Satz hat das super funktioniert. Die haben normale Pässe ans Netz gestellt und ich konnte halt super schön rübergreifen, und gegen kleine Spieler, da habe ich einige Blocks gemacht, beziehungsweise die Shots, die sie dann aus der dichten Situation gelöst haben, waren halt leicht für Lars einzusammeln. Und im zweiten Satz haben sie das dann insoweit umgestellt, dass sie die Pässe bewusst 2 Meter abgelassen haben. Und wir da den Switch, im Nachhinein ist man immer so viel schlauer, ne? Aber den Switch dann nicht umgelegt haben, weil im Endeffekt hätte ich mich dann lösen können, ne? Weil die 2 Spieler eben nicht die entsprechende Athletik oder Körpergröße haben, dann noch harte Schläge zu machen. Ich weiß nicht, ob es noch aufnimmt. Max ist gerade weg. Kann mir vorstellen, ich rede einfach mal weiter. Also die 2 sind relativ klein. Da kommt er zurück. Da bist du wieder.
Ja.
Ich
wusste auch nicht, dass du jetzt alleine hier chillen kannst.
Schon überlegt.
War das jetzt meine Connection?
Ob ich das übernehme hier einfach. Ist jetzt mein Podcast.
Das ist einfach meine. Er nimmt auch einfach weiter auf. Das ist ja auch geil.
Ja, genau. Also ich war dabei, dass wir im Nachhinein schlauer sind und ich mich hätte mehr lösen sollen dann in der Phase, wo sie die Pässe abgelassen haben, weil sie durch die mangelnde Abschlaghöhe einfach keine harten Schläge dann mehr machen könnten, ja. Und das dann deutlich schwerer wäre. Aber im Spiel haben wir das nicht so gecheckt, auch weil wir oft noch Zugriff hatten, beziehungsweise dieses Gefühl, wir haben noch Zugriff, weil Lars eben an sehr vielen Bällen noch dran war, aber sie dann häufig nur so gerade so mit den Fingerspitzen noch berührt hat und eben nicht richtig kontrollieren konnte. Und was die beiden natürlich, also die haben auch unfassbar gut platziert, die Shots, ne? Also Lars da gut hin und her geschickt. Und ich glaube, ich bin jetzt kein Abwehrspieler, aber ich glaube, es ist sehr schwer, wenn man alle Bälle haben will, ne? Wenn die ganze Verantwortung in der Feldabwehr so bei dir liegt, weil klar ist, der Blocker wird nicht viel Zugriff auf den Angreifer haben. Und sich dann festzulegen, okay, ich will nur den Line-Shot haben oder ich will oder vorrangig den Line-Shot und beim nächsten Mal vielleicht vorrangig den Cut-Shot. Ja, genau, aber haben wir wieder draus gelernt, heißt nächstes Mal ein bisschen mehr lösen. Am Ende, im dritten Satz, habe ich es dann ein, zweimal gemacht. War auch direkt dann erfolgreicher, weil sie dann mit Netzkante geschlagen haben und Lars die Dinger dann einsammeln konnte. Ich glaube, also es war ja, wir hatten sogar zwei Matchbälle gegen uns, was ja auch, glaube ich, vielen nicht bekannt war, weil der Live-Ticker im dritten Satz einfach nicht vorhanden war, glaube ich, ne? So wie ich es gehört hatte.
Ja, du, ich war da gar nicht am Start. Ich war das ganze Wochenende in einer Trainerausbildung gefangen.
Nee, ich hatte nur gehört, dass der Live-Ticker das wohl nach dem zweiten Satz, den wir, ich glaube, es stand 20 beide oder so, und dann ist, glaube ich, der Live-Ticker ausgefallen. Und normalerweise war es wohl, also habe ich mir erst erzählen lassen, ich war nicht am Live-Ticker, ich war live dabei, aber normalerweise, wenn dann der Live-Ticker geendet hat, war das Spiel halt normalerweise vorbei und kurze Zeit später war dann auf der Website das offizielle Ergebnis zu sehen.
Ja, das kennt man immer von den, dann hört immer der Live-Ticker irgendwie auf und dann weiß man, okay, jetzt ist
es. Genau, und so war es diesmal wohl auch. Blöd nur, dass wir 22-20 verloren hatten, den zweiten Satz. Das heißt, wir sind in den dritten gegangen. Aber dadurch, dass der nicht weitergegangen ist, sind viele davon ausgegangen, dass wir gewonnen hätten. Und ich glaube, also habe ich mir erzählen lassen, dass der DVV, wo er auch schon gepostet hatte, ja, wir haben gewonnen, Entscheidungssieg oder Entscheidungsspiel gewonnen. Wir sind in der nächsten Runde. tatsächlich waren wir aber noch mitten im Struggle am dritten Satz und haben da gekämpft. Das hat nur keiner mitbekommen. Ja, aber Gott sei Dank haben wir es dann am Ende im dritten gerichtet, weil bitterer wäre es natürlich gewesen, wenn wir verloren hätten und alle schon auf Social Media posaunt hätten. Ja, wir haben es geschafft.
Sag mal, die Entscheidung, also du sagst, ihr habt euch nicht richtig umgestellt. Es gab ja, also beim Continental Cup ist ja Coaching erlaubt. Ja. Inwiefern habt ihr das gemacht überhaupt? Weil es gibt ja auch Teams, die das einfach dann gar nicht machen, weil sie es einfach immer so machen wollen, wie sie es bisher gemacht haben. Wie habt ihr das gelöst?
Ja, da haben wir auch drüber nachgedacht, haben es dann auch gemacht. Also Erik war immer mit uns an der Bank, hat uns auch immer beim Seitenwechsel.
Erik Koreng an der Stelle. Genau.
Schöne Grüße, falls du es hörst. Auch ein Kieler. genau, der ist auch beim Seitenwechsel immer mitgekommen, was am Anfang irgendwie ein bisschen ungewohnt war, aber ja. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen jetzt gar nicht so groß Motivation oder Anfeuerung haben, sondern eher taktische Hinweise und auch nur, wenn wir ihn ansprechen oder angucken oder also einfach auf ihn zugehen und fragen, so, was sagst du jetzt, ne? Oder hast du noch eine Idee? Ne? Weil wir schon ein Team sind, was viel kommuniziert, auch über Taktiken und so weiter, auch wenn der Trainer nicht dabei ist. Und das, glaube ich, auch eine der Stärken ist, auf die wir uns berufen können. Und deshalb haben wir das so gehandhabt. In der Phase, ja, weiß ich gar nicht. Wir haben übers Lösen gesprochen, aber eben nur in Situationen, wenn der Pass halt versehentlich oder wenn er ja nicht bewusst abgespielt war, ne? Also wenn er wirklich eine schlechte Angriffssituation hatte. Und dadurch, dass sie halt bewusst den Ball immer so gerade 1,5 Meter, 2 Meter weg hatten, habe ich mich in den Phasen dann eben nicht gelöst, ne? Also es war insofern, haben wir in der Taktik drüber gesprochen, aber es ist nicht konsequent umgesetzt, sage ich mal.
Naja, hat ja trotzdem gereicht am Ende, ne?
Ja, das kann man dann am Ende diesmal zum Glück sagen, ja, genau.
Naja, also man muss ja auch sagen, qualifiziert wart ihr ja zu dem Zeitpunkt auch schon. Also es hätte jetzt auch nicht den größten Unterschied gemacht, weil eben ab dem 5. Platz schon für die nächste Phase durchgegangen wird. Aber es ist jetzt für die Setzung entscheidend, oder sehe ich das falsch?
Genau, wie das genau mit der Setzung ist, haben wir auch alle noch ein bisschen gerätselt und spekuliert. Also nicht nur die Welt da draußen ist mit dem neuen Modus und mit diesen ganzen Teamregeln und wer spielt gegen wen, ein bisschen verwirrt, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, sind wir jetzt, weil wir drei Continental Cups Halbfinals gab es ja, also ich glaube der bei uns jetzt in Madrid, in Baden einer und in Izmir, in der Türkei. Das heißt, da gibt es drei erste Plätze, also drei Nationen und der Ausrichter, Den Haag, also Holland, Niederlande ist der vierte. Ich glaube, die vier Nationen sind irgendwie an eins gesetzt. Ich weiß nicht, ob die das dann auslosen oder nach Punkten gehen, der Nationen, wenn es dann dazu kommt. Auf jeden Fall werden die ersten vier Plätze von den Nationen belegt. Und ja, ich meine dann, also genau, und dann wird halt ein Single-Out gespielt. Ne? Also es ist schon entscheidend, gerade beim Single-Out, wenn du eine gute Platzierung, eine gute Setzung hast am Anfang, kriegst du vermeintlich leichtere Gegner in den ersten Runden. Von daher ist das schon, war das schon auch wichtig, eine gute Platzierung jetzt zu machen.
Auf jeden Fall. Ja, das war mir so auch nicht klar. Das ist ja schon mal sehr gut, dass denn sowohl ihr als auch die Damen in Baden das geholt haben am Ende.
Ja, ganz liebe Grüße übrigens an die und herzlichen Glückwunsch möchte ich noch sagen für die Mädels.
ich auch. Hätte ich natürlich auch von mir aus noch gemacht, klar. Lass mal über die anderen beiden Jungs reden, über Julius und Clemens. Woran hat es gelegen, dass die haben tatsächlich ein Spiel verloren und auch eins ein bisschen knapper gemacht jetzt mit am Ende? Kann man sagen, dass Clemens einfach noch nicht wieder komplett auf der Höhe ist nach seiner OP oder wie würdest du das bewerten? Soweit du das jetzt bewerten kannst von außen.
Ja, also gesehen von den Jungs habe ich nur das Spiel gegen die Tschechen. Weil sonst waren die ja immer direkt in dem Spiel vor uns. Das heißt, wir waren komplett im Warm-up beschäftigt. Ja, ich glaube, generell ist es immer nach so einer Pause, gerade wenn es einen so raushaut mit einer Blinddarm-OP, ich glaube, das ist nicht ohne, nicht einfach wieder reinzustarten. Ich fand trotzdem, Clemens hat das super gelöst. Ich glaube, genau, da spielen viele Faktoren mit rein. In dem Spiel gegen die Tschechen zum Beispiel kam dann auch, also der erste Satz war relativ windstill, dann kam viel Wind dazu. Was heißt viel, aber konstanter Wind eben von der einen Feldhälfte. Ich kann mich an ein paar Bälle von Clemens im Angriff erinnern, wo ihm der Ball eben ein bisschen überfliegt nach hinten und er eben noch versucht, die harte Lösung zu wählen, also einen langen Schlag zu machen. Und dadurch, dass er ihn so weit hinter der Schulter hat, die Bälle eher lang ins Aus gehen. Und er insgesamt da Probleme hatte, die richtige Position zum Ball zu finden. Ja, das ist schwierig. Ich kenne das aus Cancun. Das passiert häufiger mal. Und am besten Clemens nochmal selbst fragen. Aber ich glaube, ne, noch nicht ganz fit von der OP. Wieder reinkommen in den Wettkampfmodus. Und dann natürlich die Bedingungen mit dem Wind von vorne, wodurch er häufig dann eine schlechte Position im Angriff hatte und dann vielleicht ein, zwei Mal zu sehr den Punkt machen wollte aus der schwierigen Situation.
Da habt ihr ja einige Winderfahrungen jetzt sammeln dürfen, die Clemens dann im Gang sind. Ihr habt auch gegen, habt ihr nicht, oder? Gegen die Schweden habt ihr nicht gespielt, genau. Ihr habt in der ersten Runde gegen Norwegen gespielt, dann erstmal dazu. Wann habt ihr das mitbekommen, dass jetzt nicht Team 1 und 2 aus Norwegen anreisen, sondern eher Team 3 und 4?
Wann haben wir es gehört? Vor dem Turnier auf jeden Fall. In Madrid, als wir hier angekommen sind, meinte einer, ach, sogar über dich, ne? Wir haben bei dir auf Social Media gesehen, bist ja immer findig da und guckst so in die ganzen Setzlisten. Du warst der Erste, der es gesehen hat scheinbar, dass die umgemeldet hatten. Und dann hatten wir uns auch gewundert und gefragt, wie das dann ist, ob dann überhaupt ein Team antritt. Und tatsächlich war ja dann der Vater, Karre Mohl, war dann da. Genau, mit zwei anderen Teams, mit dem jungen, ganz jungen Norweger, ganz jungen Mohl. Ich weiß nicht, im Nachhinein habe ich jetzt auch das Gerücht gehört, dass es wohl ein falsch positiver Test gewesen sein soll bei ihm. Was natürlich extrem bitter ist für Norwegen, weil sie auch ausgeschieden sind, jetzt aus dem Continental Cup. Das heißt, für Berntsen Mohl, das zweite norwegische Team, keine Chance mehr im Finale dann in Den Haag mitzumachen und sich da vielleicht nochmal einen Spot zu erspielen. Soweit bitter und Ja, natürlich auch irgendwo gut für uns, weil ein Konkurrent oder eine starke Nation weniger, sage ich mal, ne? Weil die hätten uns natürlich auch einen Strich durch die Rechnung machen können. Die Norweger, die gerade alles gewinnen.
Hätte sein können, ja, durchaus.
Ja.
Und dasselbe, also ähnliche Frage, hast du mehr Informationen dazu, warum Armand Hellwig nicht gespielt haben für Schweden?
Da haben wir schon, das war schon relativ früh klar. Wir haben in Cancun, oder ich nicht, aber ich glaube Erik, unser Trainer, Erik Koreng, hatte in Cancun schon mit den Jungs gesprochen und gefragt, weil die auch nicht in der Setzliste standen oder in der Meldeliste. Und die meinten wohl, ja, sie wollen sich irgendwie, ich weiß gar nicht, ihr Fokus liegt gar nicht so auf dem Continental Cup und auf Olympia. Aber genaueres weiß ich da auch nicht. Also hätte sich ja eigentlich angeboten, für die hier zu spielen. Vielleicht wären es auch, hatten sie, weiß ich nicht, Sorge vor zu vielen Spielen oder weiß nicht, mit Corona und ich hab's, am Ende weiß ich es nicht, ist alles Spekulation. Aber ich glaube, die beiden können auch sehr gut Englisch. Also, wie wäre es mal mit einem Maximum Beach Volleyball International?
Ja, kann man ja auf jeden Fall mal nachfragen. Aber es ist irgendwie eine interessante Entscheidung von denen. Aber naja, wer weiß, ob es am Ende dann reicht. Es wird ja auch nur ein Platz irgendwie ausgespielt. Also, keine Ahnung. Das müssen die wissen, wie sie es am besten machen. Dann habe ich nur noch eine Frage, dass wir das hier nochmal zu Ende bringen, bevor die Internetverbindung komplett abbricht. Wie geht's für euch jetzt weiter in den nächsten Wochen? Einmal einfach vom Programm her. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, ob ihr jetzt den Fokus eventuell in der Periodisierung und so weiter eher auf das Phase-3-Turnier legt oder ob ihr trotzdem ganz normal weiterspielt, auf die World-Tour-Turniere bezogen.
Ja, genau. Also jetzt für die nächsten 3 Tage haben wir uns ein bisschen freigegönnt. War jetzt auch eine harte Wettkampfphase mit 3 Wochen Bubble und dann direkt 1 Tag oder 2 Tage waren wir kurz zu Hause. Einmal Wäsche durchgewaschen und wieder los. Ja, viele Spiele, viele Eindrücke, die werden jetzt erstmal verarbeitet. Die kleineren Wehwehchen, die man so hat nach so vielen Spielen, werden verarztet und genau, dann starten wir wieder ganz normal ins Training. Ja, die Turniere in Sochi und in Ostrava haben wir auch gemeldet. Da wollen wir auch weiter an den Start gehen und nochmal alles geben, um es möglicherweise auch übers Ranking zu schaffen. Ich weiß nach wie vor nicht. Ich hatte ja schon mal mit dir gequatscht wegen der Ranking-Sache, wo wir da gerade stehen. Jetzt in den 3 Tagen werde ich mich damit mal beschäftigen und das errechnen. Mal gucken. Du wirst es wahrscheinlich sogar jetzt schon wissen, was wir brauchen für Ergebnisse. Genau, also von daher, die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich mal. Und sonst, genau, voll in Fokus, falls es nicht klappen sollte, dann auf das Finale in Den Haag.
Ich habe es jetzt nicht punktgenau durchgerechnet, sage ich mal, aber es müssten schon, ich sag mal, das Podest sollte auch schon euer Freund werden dann in den nächsten Turnieren. Und alle anderen vielleicht lieber nicht so. Genau, aber das ist ja jetzt nichts, was zu weit. Also das Problem ist natürlich, dass es immer von den anderen auch mit abhängt. Ne? Also ihr seid davon abhängig, dass andere patzen auch, weil ihr eben Leute überholen müsst. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, wie du sagst. Nils, ich danke dir sehr für diese Geschichte. Und ich wollte dir noch irgendwas erzählen. Ach so, ja, danke, dass du schon wieder das Mikro im Schlepptau hattest. Das war natürlich jetzt hilfreich, dass wir auf Verdacht einfach mal mitgeschickt haben.
Ja, gerne.
Ey, ich wollte irgendwas hier, irgendwie noch was erzählen in der Abmoderation, aber es ist mir jetzt entfallen. Also, ganz egal, komm gut nach Hause und wir sehen uns. Und jetzt hast du noch mal kurz die Möglichkeit, gleich, wenn dir noch was auf der Seele liegt, das zu sagen. Also, ich verabschiede mich für heute und überlasse dir das letzte Wort.
Ja, vielen Dank, dass ich zum 3. Mal inzwischen hier sein durfte. Es ist mir immer wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir. Und ich nehme das Mikro auch gerne wieder mit zurück und wünsche euch allen noch einen schönen Abend oder Tag oder was auch immer.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser exklusiven Episode. Auf Instagram fehlen noch 28 Leute bis zu 1500 Followern. Jeder, der sich da jetzt angesprochen fühlt und da noch nicht folgt, kann da gerne einmal vorbeigucken und auf den Follow-Button drücken. Auch könnt ihr mich unterstützen, indem ihr bei allen möglichen Podcast-Portalen, wo man das machen kann, auf Folgen drückt und mir dort, wo immer es geht, eine Bewertung hinterlasst, je nachdem, wie ihr euch fühlt. Ich freue mich natürlich über eine gute, aber das müsst ihr ja jeder selber wissen. In diesem Sinne, gut Kick, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.